Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote und Happy New Year. Für mich der erste Handelstag im neuen Jahr und es war schon ein sehr bewegtes Wochenende. Der US-Angriff auf Venezuela erinnert an die Intervention in Panama im Jahr 1989. Panama wurde besetzt, bis Präsident Manuel Noriega aufgab und kapitulierte. Ähnlich wie Venezuelas Präsident Maduro wurden ihm Korruption und Drogenhandel vorgeworfen. Was bedeutet das für die Ölmärkte? Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Wir haben die Ölwerte Chevron, Exxon auf der Gewinnerseite. Auch die Tech-Werte ziehen an. Morgen beginnt in Las Vegas die Consumer Electronic Messe, eine Messe für Unterhaltungselektronik. Heute Abend wird sich bereits der CEO von Nvidia zu Wort melden und auch der CEO von AMD, Lisa Su, wird eine Rede halten. Das Nachrichtenumfeld ist im Umfeld dieser Messe für gewöhnlich positiv. Wir haben außerdem einige Kaufempfehlungen in dem Sektor, unter anderem zu Arista Networks und zu Palo Alto Networks. Ja, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit nochmals Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und boy, das neue Jahr bringt gleich einige große Schlagzeilen mit sich. Die Ereignisse am 3. Januar, der US-Angriff auf Venezuela und die Verhaftung von Maduro und seiner Frau, beide jetzt hier in den Vereinigten Staaten. Wir wollen heute vor allen Dingen mal über die Marktreaktion sprechen und über die Frage, was das letztendlich für die Ölmärkte bedeutet. Hier werden vor allen Dingen Erinnerungen wach an das Jahr 1989 unter Präsident George Bush, die Intervention in Panama. Damals hatte man Manuel Noriega Korruption und Drogenhandel vorgeworfen, also sehr ähnliche Vorwürfe wie aktuell gegen Maduro, dem auch Drogenhandel vor allen Dingen vorgeworfen wird. Damals, die Panama-Intervention dauerte 6 Wochen, forderte das Leben von 23 Soldaten, etwa 3000 Zivilisten. Insofern ist der militärische Eingriff jetzt am vergangenen Sonntag ein Erfolg gewesen mit einer sehr hohen Präzision, einem sehr schnellen Tempo und mit dem gewünschten Ergebnis. Es gab auf Seiten der Vereinigten Staaten keine Todesopfer. Man hört mittlerweile von dem Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin in dem Fall von Venezuela auch die Bereitschaft von Gesprächen mit den Vereinigten Staaten. Rubio betont, dass die Vizepräsidentin möglicherweise das Zeug dazu habe, das Land weiter zu führen und vor allen Dingen voranzubringen. Vielleicht noch mal ganz kurz ein Blick auf Panama. Damals ein Land am Rande des wirtschaftlichen Kollapses. Heute wächst Panama nachhaltig mit einem soliden und stabilen Bankensystem. Und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Panama ist nahezu doppelt so hoch wie der Durchschnitt Lateinamerikas. Insofern war der Abgang von Noriega für die Bevölkerung und für das Land letztendlich gesehen ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, vergleichen kann man Panama und Venezuela letztendlich gesehen schlecht. Wir haben hier ein Land, Venezuela, das wirtschaftlich von wesentlich größerer Bedeutung ist, nicht zuletzt natürlich auch aufgrund der hohen Ölreserven. Die Ölreserven Venezuelas sind die größten bekannten Ölreserven, noch mehr als Saudi-Arabien. Und hier malt Donald Trump aus Sicht von BCA Research, aus Sicht von Marco Papich, ein zu optimistisches Bild. In Venezuela werden aktuell täglich etwa 900.000 Barrel gefördert, davon ein Drittel allein durch Chevron. Chevron ist hier also, was die Positionierung betrifft, einer der größten Profiteure. Anfang der 90er Jahre wurde ein Zenit erreicht bei der Ölförderung Venezuelas von rund 2 Millionen Barrel. Um dahin zurückzukommen, sind Milliarden an Investitionen notwendig, sehr viel Know-how. Das Ganze wird also kein kurz- bis mittelfristiges Szenario sein, sondern wird sich langfristig ausspielen. Und zum anderen darf man nicht vergessen, und Marco Papic beschreibt das, finde ich, ganz treffend, wir hatten hier am Wochenende so eine Art Chuck Norris Event, Chuck Norris mit der Delta Force. 1986 wurde die Serie dann veröffentlicht, und dieses neue Selbstbewusstsein der USA, wenn man sich jetzt auch die Kommentare anhört von Trump gegenüber Kuba, die dortige Regierung könnte nun kollabieren, oder die sehr scharfe Rhetorik gegenüber Kolumbien, die erneute Betonung, man brauche Grönland, das letztendlich gesehen, auch wenn der Ölpreis kurzfristig sinken könnte, dass letztendlich gesehen das Risiko höherer Ölpreise im Raum steht. Die Risikoprämien, die Chuck Norris Risikoprämie, könnte hier letztendlich gesehen steigen, zumal Venezuela, wie gesagt, sehr lange brauchen dürfte, um wirklich die Ölförderung auszuweiten, während gleichzeitig die laufenden Proteste im Iran das Risiko erhöht, dass hier Öl vom Markt verschwinden könnte, vor allen Dingen dann, wenn Israel in Kooperation mit den Vereinigten Staaten gegen Iran vorgehen sollte. Wenn man das tut in einem Umfeld von Protesten innerhalb des Iran, ja, dann muss der Iran letztendlich entschlossener zurückschlagen. Das könnte, wie gesagt, die Risikoprämien an den Ölmärkten erstmal nach oben treiben. Schauen wir uns mal die Marktreaktion der Wall Street an. Im Umfeld der Panama-Invasion stieg der S&P 500 am ersten Handelstag danach um 11 Basispunkte. Aktuell haben wir den S&P auch mit auf der Gewinnerseite. Es liegt übrigens nicht nur an den Ölwerten, sondern vor allem auch an den Tech-Werten. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Und laut Berinji Associates konnte der S&P 500 in den ersten zwei Wochen nach der Invasion Panamas rund 5% zulegen, bevor es dann durch Zweitrundeneffekte um etwa 10% bergab ging. Man muss bedenken, dass die USA 1990 auch ohnehin am Rande einer Rezession standen. Das hat natürlich den Rücklauf dann auch noch mitgespeist. Und die saisonalen Trends übrigens jetzt im Januar, im Umfeld der Midterm-Elections, die wir in diesem Jahr haben, im November, Anfang November, sprechen auch dafür, dass der Gegenwind in den Februar hineingehend sogar noch ein bisschen zunehmen könnte. Ja, es gibt natürlich sehr viel scharfe und durchaus auch berechtigte Kritik an der Trump-Administration, was die Eingriffe gegen Venezuela betrifft. Einige betonen, well, warum oder was hält jetzt Donald Trump davon ab, in Mexiko einzumarschieren mit dem Vorwand, dort die Kartelle ins Visier zu nehmen. Was sollte jetzt China davon abhalten, Taiwan einzunehmen, wenn sich die Großmächte letztendlich gesehen den Kuchen untereinander verteilen? Russland, China, Brasilien kritisieren das Vorgehen scharf. Wir haben allerdings selbst auch hier in den Vereinigten Staaten, wenn man sich die Demokraten anschaut, vereinzelt Kritik, aber einer der wichtigen Demokraten, Senator Schumer, betont, dass Maduro nun mal ein nicht legitimer Diktator sei in Venezuela. Anscheinend regte Schumer eher darüber auf, dass er nicht darüber informiert wurde, was genau am 3. Januar in Venezuela passiert ist. Also, man kann sehr ausgiebig, sehr lange, sehr kontrovers darüber diskutieren. Ich möchte mich auf die Kapitalmärkte und auf die Ölmärkte fokussieren. Und hier ist die Reaktion bisher gemäß der gleichen Entwicklungen, die wir 1989 im Umfeld der Panama-Invasion erlebt haben. So, jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Tech-Werte mit eingehen. Da spielt heute letztendlich gesehen auch mit die Musik. Wir haben hier ab morgen bis zum 9. Januar die CES, die Consumer Electronics Messe in Las Vegas. Im Umfeld dieser Messe wird es natürlich wieder sehr viele optimistische Schlagzeilen geben. Jeder will zeigen, was es Neues gibt, wie toll man ist. Und heute Abend fängt das Ganze auch schon an mit Nvidia. Der CEO Jensen Huang wird heute Abend um 22 Uhr eurer Zeit eine Rede halten. Um 21.30 Uhr heute Abend meiner Zeit folgt dann eine Rede von Lisa Su, CEO von AMD, um 3.30 Uhr eurer Zeit, also am Dienstagmorgen. Wir haben Samsung Electronics in den Schlagzeilen, zugunsten von Google übrigens. Samsung Electronics will die Anzahl der mobilen Endgeräte bis Ende des Jahres, die Galaxy AI-Features verwenden, die übrigens betrieben oder angetrieben werden durch Googles Gemini, auf 800 Millionen Endgeräte ausweiten. Das spielt also hier Google mit in die Karten. Gleichzeitig betont Samsung Electronics und SK Hynix, dass man die Preise für DRAM-Chips im Serverbereich oder für Server DRAM um bis zu 70% anheben wird im ersten Quartal. Well, Samsung spielt Google in die Karten. Samsung und SK Hynix spielt so gesehen auch Micron in die Karten. Auch hier heißt es Angebotsengpässe. Das könnte also Micron mit anfachen. Mit einem gewaltigen Haken. Wer zahlt die Zeche? Das könnte unter anderem Dell sein, Hewlett-Packard Enterprise, Hewlett-Packard selber auch. Diese Werte also könnten unter dieser Entwicklung letztendlich leiden. Wir haben auch gute Nachrichten von Foxconn. Foxconn betont nämlich, dass im vierten Quartal die Umsätze im Vorjahresvergleich um über 20% gestiegen sind. Stärker als erwartet, angefacht einmal durch die starke Nachfrage im AI-Server-Bereich und durch gesunde Nachfrage bei den iPhones. Foxconn ist der dominante Hersteller von iPhones. Das spielt wiederum Apple in die Karten und indirekt dann eventuell auch Berkshire Hathaway, die immer noch eine große Position in Apple halten. Bei Berkshire Hathaway hatten wir am Freitag ein Interview von Warren Buffett bei CNBC und hier wurde nochmals betont, dass der neue CEO Greg Abel das gut positioniert sei, um die Legende von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway fortzusetzen. Die Aktie hat in den letzten Wochen auch korrigiert, lief mit nach unten. Übrigens auch ein Unternehmen, das nicht nur im Versicherungsbereich stark vertreten ist, sondern letztendlich gesehen auch im Energiesektor. Occidental Petroleum, hier hält man umfangreiche Beteiligung. Man ist in Apple investiert und natürlich jetzt seit kurzem auch in Google. Berkshire Hathaway ist an diesem Montag mit auf der Gewinnerseite. Ja, Tesla ist negativ in den Schlagzeilen, einmal im Wall Street Journal und auch noch in der Financial Times. Und zwar berichtet die Financial Times, dass der E-Automarkt hier in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr Stückzahlwachstumszahlen von nur 13% sehen wird, das geringste Wachstum seit der Pandemie. Insofern also auch keine gute Nachricht für Tesla. Und das Wall Street Journal betont, dass die Bemühungen von Tesla, was Optimus betrifft, die humanoiden Roboter, bisher nicht die gewünschten Erfolge bringt. Einmal sei die Skalierung der Produktion ausgesprochen schwierig. Zum anderen brauche man selbst immer bei den einfachsten Aufgaben immer noch Unterstützung von menschlicher Seite. Insofern also muss Tesla hier immer noch den Beweis antreten. Man musste Bedenken ausräumen, was das Zukunftspotenzial von Optimus betrifft. So, ansonsten haben wir sehr viele positive Analystenkommentare. Hier merkt man übrigens auch, dass jetzt das Jahr erst so richtig anläuft. Ne, letzte Woche gab es noch sehr wenige Analystenkommentare. Heute, ich fange mit dem Tech-Sektor mal an, Arista Networks. Bei Piper Sandler, das Kursziel steigt auf 159. Die Aktie wird mit Übergewichten eingestuft. Man geht davon aus, dass die Marktanteile ausgebaut werden können. Wir haben Broadcom bei Goldman Sachs, eine Aufstufung, Kursziel $450. Auch hier heißt es, man dürfte die Marktanteile weiter ausweiten. Die Aktie wird auf die sogenannte US Conviction Liste gesetzt, also einer der Lieblingswerte in diesem Universum bei Goldman Sachs. Coinbase wird bei Goldman Sachs auch empfohlen mit einem Kursziel von $303. Man geht immer noch davon aus, dass man im Branchenvergleich höheres Umsatzwachstum und einen stärkeren Gewinn an Marktanteilen ausweiten wird. So, ansonsten haben wir noch Duolingo und Palo Alto Networks. Duolingo wird bei der Bank of America auf Kaufen aufgestuft und Palo Alto Networks bei Guggenheim immerhin von Verkaufen auf Neutral. Und damit komme ich jetzt mal zu den Standardwerten. Auch hier sieht man, die Analysten kommen jetzt zurück. Walmart wird empfohlen bei Bernstein, relativ einflussreiches Brokerhaus bei uns mit einem Kursziel von 129. Das Unternehmen sei sehr gut positioniert für das Jahr 2026 und Costco, sind eigentlich die beiden großen Highlights im Einzelhandel, Costco und Walmart, wird bei Mitsuo verteidigt. Das ist ein großes Investmenthaus in Japan. Auch hier heißt es, dass nach dem 20% Rücklauf der Aktie ein gutes Einstiegsniveau jetzt erreicht sei. Also Optimismus ins in den Jahresauftakt hineingehend. Bei der PayPal übrigens weiterhin Skepsis. Hier senkt die Citigroup das Kursziel auf nur noch $60. Wir kommen von einem Kursziel von $78. Ich will ganz kurz mal schauen, wo die Aktie heute Morgen eröffnet hat. Bei $59. Die Aktie ist 2% im Plus. Ist quasi schon bei dem Kursziel, das die Citigroup jetzt ausgerufen hat. Aber man bleibt bei neutral und will erstmal abwarten, bis die Investitionspläne im Detail bekannt sind, weil das natürlich auch die Wachstumszahlen kurzfristig, vor allem das Ertragswachstum, aufzehren kann. Ja, wenn man auf eins zählen kann, dann auf Müll. Den gibt's immer. Und die Müllwerte im letzten Jahr liefen eher schlecht als recht im Vergleich zum breiten Aktienmarkt. Hier empfiehlt Bernstein jetzt Waste Management zum Kauf mit einem Kursziel von $260. Man glaubt, dass vor allen Dingen auch im zweiten Halbjahr die Dynamik bei Waste Management weiter zunehmen wird. Ich möchte noch mal ein kurzes Fazit ziehen, weil ich glaube, dass das vielen gar nicht so sehr bewusst ist. Ich berichte ja nun immer über die Wall Street. Anfang letzten Jahres gingen 58% der befragten Kunden von Goldman Sachs davon aus, dass der S&P 500 die globalen Aktienmärkte schlagen würde. Tatsächlich konnte der Index im letzten Jahr auf konstanter Währungsbasis 16% zulegen und war damit Schlusslicht unter den global wichtigen Aktienmärkten. Ob der DAX, der spanische Aktienmarkt, der japanische Aktienmarkt, die Emerging Markets, alle schnitten besser ab als der S&P 500. Und wenn man dazu noch den schwachen Dollar mit einrechnet gegenüber dem Euro, aber auch der Dollarindex, dann war das letzte Jahr für ausländische Investoren, die keine Währungsabsicherung hatten, an der Wall Street doch eher enttäuschend. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelsstart in dieses Jahr. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.